ARD. Leo der 14. Wer ist der neue Papst?
Prämie für Wohnungstausch, wie Baden-Württemberg was gegen den Wohnungsmangel tun will.
Und 3,5 Millionen für einen Berggipfel. Der Verkauf vom Brocken steht kurz bevor.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Was für eine Woche, die da zu Ende geht. Erst die spektakuläre Kanzlerwahl von Friedrich Merz. Und jetzt gibt's einen neuen Papst. Heute ist Freitag, der 9. Mai. Und wir sind Magdalena Bienert und Sebastian Trepper. Guten Morgen.
Ja, man kann guten Morgen sagen oder vielmehr.
Habemus Papam.
Oh, da war er, weißer Rauch, um kurz nach 6 gestern Abend aus dem berühmtesten Schornstein der Sixtinischen Kapelle. Und um 7:15 war dann klar, es gibt den ersten Papst aus Nordamerika.
Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prebost.
Ja, klingt ein bisschen lustig so auf Latein. Eigentlich heißt der Mann Robert Francis Prevost. Und als wir den Namen gestern zum ersten Mal gehört haben, ging es uns wie vielen von euch.
Mir sagt der neue Papst von seinen bisherigen Wirken nichts. Ich kann ihn nicht einordnen, ich weiß es nicht.
Keine Ahnung, wer das sein soll. Also Robert Prevost aus den USA sagte mir gar nichts.
Ja, genau das gucken wir uns jetzt an. Wer ist der neue Papst? Warum ist er Papst geworden? Und was hat er womöglich vor?
Ja, also geboren ist Robert Prevost in Chicago in den USA. Er hat erstmal Mathe und Philosophie studiert und ist dann Augustiner geworden, also Mönch. Und Prevost hat für den Augustinerorden auch ziemlich unterschiedliche Jobs gemacht. Er hat zum Beispiel lange in Peru gelebt, hat auch die peruanische Staatsbürgerschaft. Also er ist sozusagen auch der zweite lateinamerikanische Papst nach Franziskus, weil der war ja aus Argentinien.
Prevost war der Leiter des weltweiten Augustinerordens und hat sozusagen auch die Personalabteilung für Bischöfe im Vatikan geleitet. Und damit sind wir dann auch schon dabei, warum er gewählt worden ist. Der hat schon ziemlich viel Erfahrung und kennt sehr viele Bischöfe.
Ja, und das ist bei diesem Konklave möglicherweise besonders wichtig gewesen. Also Franziskus hat sehr viele Kardinäle überall auf der Welt ernannt. Deswegen kannten sich viele von denen noch gar nicht untereinander. Aber mit Kardinal Prevost von der Personalabteilung hatten dann doch wahrscheinlich schon mal viele mit ihm zu tun. Und das war möglicherweise auch sein Vorteil. Prevost, 69 Jahre alt, galt vorher nämlich nicht als einer der Top-Kandidaten bei der Papstwahl.
Ja, und inhaltlich konnten sich wahrscheinlich auch relativ viele ganz gut auf ihn einigen. Er ist nämlich jetzt nicht radikal in irgendeine Richtung, sondern eher gemäßigt. Da ist die Hoffnung, er könnte viele Leute ansprechen und die katholische Kirche damit so ein bisschen einigen.
Und er hat das auch ganz geschickt gemacht, als er nach seiner Wahl auf den berühmten Balkon vom Petersdom gekommen ist. Einerseits hat er sich relativ konservativ gegeben. Er hat es nämlich nicht wie Franziskus gemacht, der da sehr ungewöhnlich und sehr schlicht nur in Weiß gestanden hat, sondern er hat gleich einen purpurfarbenen Umhang und so eine goldbestickte Stola getragen, wie es eben Päpste vor ihm auch getan haben.
Ja, inhaltlich war es dann aber wieder näher an Franziskus, der ja in vielen Bereichen relativ fortschrittlich unterwegs war. Prevost hat ziemlich viel über Dialog und Synode geredet und das deutet sehr darauf hin, dass er die Ideen von Franziskus fortsetzen will. Also einen starken Fokus auf die Armen und Benachteiligten und die Kirche nach und nach reformieren.
Synode ist da wirklich ein wichtiges Stichwort. Damit sollen nämlich die normalen Gläubigen mehr bei der Leitung der Kirche zu sagen haben. Also sozusagen ein bisschen Demokratie in der Kirche.
Ja, und selbst ein bisschen ist das schon ziemlich revolutionär, weil bei der katholischen Kirche ansonsten ja schon lange gilt, die Priester, Bischöfe und so weiter bestimmen von oben. Kann man ganz gut daran erkennen, dass der Papst in der katholischen Kirche seit dem 19. Jahrhundert als unfehlbar gilt. Und wenn der Papst immer recht hat, dann muss man sich natürlich nach dem richten.
Ja, Franziskus hat das nicht ganz so krass gesehen und eben versucht, mehr synodal zu arbeiten, mit gemeinsamen Entscheidungen und auch mit Menschen, die eben keine Priester, sondern nur in Anführungsstrichen normale Gläubige sind. Und Themen von denen sind ja unter anderem, wie wollen wir mit dem Zölibat umgehen in Zukunft? Was ist mit Homosexualität? Könnte es auch mal Frauen als Priesterinnen geben? Das heißt jetzt nicht, dass Franziskus das unbedingt alles umsetzen wollte, aber er hat auch diese Themen zumindest nicht abgeblockt und es durfte darüber geredet werden.
Ja, und in die Richtung könnte auch der neue Papst gehen. Darauf weist auch sein Name hin. Er hat sich nämlich Leo der 14. genannt. Und Experten sagen, damit bezieht er sich wahrscheinlich auf Leo den 13. Der war Ende des 19. Jahrhunderts Papst und gilt als sehr sozial und einigermaßen fortschrittlich. Der hat die Unfehlbarkeit, über die wir gerade gesprochen haben, nämlich nicht so krass genutzt und eben nicht so hart von oben durchregiert.
So, und ja, wie kommt jetzt Leo der 14. bei uns eigentlich an? Wir haben mal Wünsche und Reaktionen aus verschiedenen Orten in Deutschland zusammengetragen.
Moderner werden, offener werden, mehr Menschen mit einbeziehen.
Grundsätzlich, dass er den Kurs von Franziskus fortführt, sich weiterhin für die Armen und Schwachen einsetzt. Und vielleicht auch entschiedener noch gewisse Reformen angeht.
Mehr Offenheit mit mehr Diversität.
Dass also wirklich auch hier die Rolle der Frauen mehr Beachtung findet, dass wir andere Möglichkeiten haben, unserer Stimme Gehör zu verleihen.
Also ich habe mich wirklich gefreut und bin neugierig.
Man hat es im Prinzip noch gar nicht so registriert. Der erste Gedanke war, das ist aber sehr schnell.
Ja, auch spannend. Ne? Beim Kanzler haben wir gesagt, Friedrich Merz startet eigentlich direkt mit einer Schlappe, weil er zwei Wahlgänge gebraucht hat. Beim Papst sind die Verhältnisse ganz anders. Der startet mit viel Vertrauen, weil er schon nach nur vier Wahlen feststand.
Ja.
Na, wir sehen dann in nächster Zeit, wie es sich bei beiden entwickelt.
Unsere Kurznachrichten.
Etwa eine halbe Stunde hat es gedauert, das erste Telefonat von Bundeskanzler Friedrich Merz mit US-Präsident Donald Trump gestern. Beide sind sich einig, dass der Handelsstreit schnell beigelegt und der Krieg in der Ukraine auch schnell beendet werden muss. Merz hat Trump außerdem nach Deutschland eingeladen.
Die Kämpfe zwischen den beiden Atomstaaten Indien und Pakistan gehen offenbar weiter. Das indische Militär sagt, dass Pakistan mehrere Ziele mit Drohnen angegriffen hat, unter anderem einen Flughafen. Pakistan bestreitet das. Beide Staaten streiten seit Jahrzehnten um die Grenzregion Kaschmir. Seit einem Terroranschlag mit 26 Toten im von Indien kontrollierten Teil von Kaschmir Ende April hat sich die Lage deutlich verschärft.
Erst Klimakonferenz und dann Konzert. Popstar Billie Eilish ist gerade auf Welttournee und heute hier bei mir in Berlin. Und bevor sie am Abend ein ausverkauftes Konzert vor Fans gibt, veranstaltet die Sängerin tagsüber ein Event für mehr Klimaschutz. Themen sollen da unter anderem pflanzenbasierte Ernährung sein, Fair Fashion und natürlich auch Klimagerechtigkeit. Billie Eilish setzt sich ja schon länger für Klimaschutz ein und hat dafür zum Beispiel auch schon den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen.
Billie Eilish hat bei dem nächsten Thema sicher kein Problem. Die verdient auch genug für eine sehr schicke Wohnung. Aber bezahlbare Wohnungen sind in vielen Städten in Deutschland echt nicht so leicht zu finden. Besonders seit Corona hat man das Gefühl, Menschen suchen Monate oder auch jahrelang, in Großstädten zumindest, auch Donja Hatata aus Hannover.
Wir haben gerade eine Zwei-Zimmer-Wohnung, da fühlen wir uns sehr wohl eigentlich. Wir überlegen aber, also wegen Familiennachwuchs und arbeiten ganz viel im Homeoffice und da brauchen wir schon so eine 3- bis 4-Zimmer-Wohnung.
Vielleicht tauscht ja jemand mit ihrer Familie. Das ist nämlich eigentlich eine ziemlich gute Sache und gleich zwei Parteien wird ja dabei geholfen. Und um so eine Tauschaktion anzukurbeln, hat sich das Land Baden-Württemberg was einfallen lassen. Und zwar eine Prämie für den Wohnungswechsel. Der muss allerdings durch eine Aktivität der Kommune zustande kommen, also durch Beratung und Vermittlung. Und danach gibt es eine Prämie.
Baden-Württemberg fehlen wie ziemlich vielen Bundesländern Wohnungen. Und mit der Aktion wollen sie Schwung in den Wohnungsmarkt bringen. Und es soll Familien leichter gemacht werden, große Wohnungen zu finden.
Genau. Eine Möglichkeit ist ja, dass Menschen aus Wohnungen, die eigentlich zu groß für sie sind, in kleinere umziehen. Und pro Wohnungswechsel können die Kommunen beim Land einen Wohnflächenbonus von bis zu 7.500 Euro beantragen und eben diesen Bonus dann an die Mieter weiterreichen, ja, oder auch für Beratungen einsetzen.
Bedingung ist auch, dass die Mieter innerhalb des Gemeindegebiets umziehen müssen und sich um mindestens 15 Quadratmeter verkleinern. In so einem Fall werden 3.000 Euro bewilligt. Für jeden weiteren Quadratmeter Verkleinerung können 100 Euro mehr beantragt werden, bis maximal 7.500 Euro.
Ja, klingt ja eigentlich erstmal ganz gut. Also der Mieterbund sieht solche Anreize für den Tausch von Wohnungen auch positiv. Aber leider kommen solche Tauschmodelle natürlich auch schnell an ihre Grenzen. Denn wir wissen es alle, seit Jahren steigen die Preise auf dem Mietmarkt immer weiter. Und ja, klar, eine Prämie kann die Kosten, die mit einem Umzug verbunden sind, decken. Ja, super. Aber sie verliert natürlich schnell ihre Wirkung, wenn mit dem Umzug in eine kleinere Wohnung gleichzeitig die Miete nach dem Umzug höher ist. Weil es ist leider oft so, kenne ich in Berlin auch, auch alte Mietverträge für große Wohnungen sind viel besser, als in was Kleines Neues umzuziehen.
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Wir gucken mal drauf, wie das andere Städte so handhaben und wie da die Erfahrungen sind. Das ist durchaus durchwachsen. Also Mannheim bietet beispielsweise seit Jahresanfang eine Umzugsprämie von bis zu 5.000 Euro für Mieter an, die in eine mindestens ein Zimmer kleinere Wohnung umziehen.
Ja, oder Lörrach hat 50.000 Einwohner, liegt in der Nähe zur Schweizer Grenze. Die fördern schon seit 1990 Umzüge in kleinere Wohnungen mit zuletzt bis zu 2.500 Euro immerhin.
In manchen Städten wurde das Prämienkonzept auch getestet und dann aber wieder abgeschafft. Also die Kleinstadt Marbach am Neckar, nördlich von Stuttgart, hatte 2019 auch mal eine Umzugsprämie von 2.500 Euro eingeführt und dann ein Jahr später schon wieder abgeschafft. Das Gleiche gab es in Stuttgart selbst und zwar wegen sehr geringer Nachfrage.
Ja, da denke ich dann immer so, hey, wussten alle auch von dieser Prämie? Weil oft gibt es tolle Förderprogramme, die irgendwie keiner auf dem Schirm hat. In Düsseldorf gibt es nämlich auch eine Wohnungstauschbörse mit der Idee, alleinstehende ältere Menschen tauschen ihre große Wohnung gegen die einer kleinen Familie. Und das klappt bisher gar nicht. Also es gab innerhalb von 4 Jahren gerade mal 2 erfolgreiche Tauschaktionen.
Oh. Ja, also der Ansatz ist eigentlich super, aber wenn die Mieten so hoch bleiben, macht es leider wirklich wenig Sinn für viele, in eine kleinere Wohnung zum gleichen Preis zu ziehen oder sogar am Ende mehr zu zahlen. Ja. Das ist dann selbst mit einer Prämie kein wirklicher Gewinn.
Von hohen Mieten zum höchsten Berg im Mittelgebirge. Wir kommen in den Harz. Entschuldigung für diese holprige Überleitung. Der Brocken, der liegt in Sachsen-Anhalt. Und das Besondere an dem ist, ich wusste es nicht, aber der Brockengipfel, der gehört 2 Banken.
Ja, verrückt irgendwie. Die Harz-Sparkasse und die Norddeutsche Landesbank sind Eigentümer. Bislang, muss man sagen, denn jetzt passiert was Spannendes. Die wollen den Berg verkaufen, also vielmehr den Gipfel.
Ja, und zwar für stolze 3,5 Millionen Euro. So, und wer kauft den? Nee, es ist nicht Elon Musk. Es ist der Landkreis Harz. In den kommenden Tagen soll der Vertrag unterzeichnet werden. Das hat zumindest der Landrat Thomas Balzerowski von der CDU dem MDR gesagt.
Ja, auf diesem Gipfel ist ein Plateau, wo auch das Besucherzentrum und ein Hotel drauf sind. Das sind 13.000 Quadratmeter. Da fährt auch die Schmalspurbahn hoch bis zum Gipfel auf über 1.100 Meter. Ich habe mir Bilder angeguckt. Die hat so eine schöne Harry Potter Hogwarts Express gefühlige Nummer laufen. Sehr, sehr schön. Süßes Ding.
Ja, so 3,5 Millionen. Woher nimmt der Landkreis die eigentlich? Also der Landesrechnungshof kritisiert diese Kaufpläne und sagt, der Harzkreis ist sehr hoch verschuldet mit über 300 Millionen Euro. Die haben deshalb eigentlich davon abgeraten, den Gipfel zu kaufen. Die Rechnungsprüfer bemängeln auch, dass die zu erwartenden Folgekosten nicht berücksichtigt werden. Aber der Landrat sagt, wir bekommen da bestimmt Förderungen vom Land Sachsen-Anhalt oder sogar vom Bund. Und wenn der Gipfel eben jetzt verkauft wird, dann müssen wir eben jetzt zuschlagen.
Also der Landrat meint, der Gipfel gehört einfach in die öffentliche Hand und nicht einem privaten Unternehmen. Er sagt auch, so eine Gelegenheit gibt es einfach nicht oft und er will nicht, dass da ein privater Investor einsteigt. Naja.
Man muss halt auch sagen, der Brocken hat ja auch eine gewisse Symbolik. Also dieses Gipfelplateau war in der DDR wirklich jahrzehntelang militärisches Sperrgebiet. Und erst als die Mauer gefallen ist, konnten die Menschen wieder da hoch. Und touristisch ist der Brocken auch einfach eine wichtige Einnahmequelle für die Region. Da kommen rund 2 Millionen Besucher pro Jahr rauf und übernachten natürlich in der Region, lassen ihr Geld auch da und so.
Ja, wenn der Landrat bzw. also der Kreis dann wieder Besitzer des Brockengipfels ist, soll da oben mal ordentlich modernisiert werden. Das muss auch dringend mal sein. Der Landrat sagt, wir wollen das alles schöner und besser machen, damit noch mehr Menschen dahin kommen. Dem Landkreis gehört nämlich zum Beispiel auch in großen Anteilen schon diese berühmte Schmalspurbahn. Und da merken die, ja, da könnten ruhig mehr Menschen einsteigen. Mit dieser süßen Brockenbahn sind vor ein paar Jahren noch 700.000 Menschen pro Jahr mitgefahren. Aktuell sind es 200.000 weniger.
Auf der Brockenkuppe steht ja neben dem Hotel auch noch ein alter Funkturm und ein denkmalgeschütztes altes Technikgebäude der Telekom. Den hat der Gipfel nämlich auch mal gehört. Und dieses Gebäude soll modernisiert werden. Da ist ein Veranstaltungssaal geplant für so bis zu 500 Besucher. Und die Idee ist eben, wenn oben auf dem Berg mehr los ist, es dort schöner ist, attraktiver ist, dann könnten da auch Konzerte, Theater vielleicht auch stattfinden. Und dann kommen natürlich auch wieder mehr Menschen, die mit der schnuckeligen Bahn da hochdüsen.
Spätestens dann gehe ich mir den Brocken mal angucken. Echt kurios, dass ein Berggipfel verkäuflich sein kann.
Ja. So, und jetzt kommt am Ende dieser Woche auch noch unser erster Außeneinsatz. Wupp, wupp. Unsere Hosts Julia und Moritz haben ihre Reisetäschchen gepackt, denn morgen ist 15 Minuten im Dreiländereck zwischen Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen unterwegs. Und zwar auf dem Stadtfest in Beverungen im Kreis Höxter. Ey, wenn ihr da irgendwie in der Nähe seid oder es einrichten könnt, kommt doch super gerne vorbei.
Ja, Julia und Moritz sind so gegen 12 auf der Bühne und danach an unserem Stand. Sprecht uns gerne an, erzählt uns, was euch interessiert und bewegt. Die Details zu unserem Besuch in Beverungen haben wir in die Folgenbeschreibung gepackt. Und für alle, die nicht kommen können, wir werden dieses Jahr auch noch in anderen Orten auf Tour sein. Vielleicht sehen wir uns ja. Und jetzt erstmal, habt ein schönes Wochenende.
Genau, verdaut diese Woche gut, erholt euch oder haltet durch, falls ihr arbeiten müsst. Ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.